SRF 2 Kultur.
Die sogenannte Homo-Ehe und Adoptionsrechte für Homosexuelle sind in Frankreich beschlossene Sache. Die französische Nationalversammlung hat das entsprechende Gesetz diese Woche verabschiedet. Die Gegner, konservative Rechtsparteien, aber auch ganz stark die römisch-katholische Kirche, haben Widerstand angekündigt. Sie wollen die Demonstrationen weiterführen und das Gesetz nicht akzeptieren. Dass gerade die römisch-katholische Kirche ein Problem hat mit der Homosexualität, das ist ja bekannt. Aber wieso bekämpft gerade sie die Homo-Ehe mit solcher Vehemenz? Antonia Moser hat nachgefragt.
Riesige Demonstrationen, auch öfters mit Gewalt. Und dahinter soll die Kirche stehen? Auch Christian Leutenecker war davon überrascht. Christian Leutenecker ist römisch-katholischer Pfarreileiter und Diakon in Wittenbach bei St. Gallen und Mitglied bei Adamim, dem Verein Schwuler Seelsorger Schweiz.
Weil ich jetzt Frankreich eher als liberalen Staat, als laizistischen Staat oder republikanischen Staat gesehen habe und merke, wie groß diese Bewegung ist, die jetzt da eher aus der konservativen religiösen Ecke kommt, war ich eigentlich mal einfach überrascht von der Menge der Leute, der Masse, die hier protestiert hat.
Aber dass die Homo-Ehe und Adoptionsrechte für Homosexuelle der römisch-katholischen Kirche nicht passen, das hat Christian Leutenecker nicht wirklich überrascht.
Ich denke, so das Thema Homosexualität ist immer so ein bisschen ein Reizwort in der religiösen Landschaft überhaupt, so auch in der römisch-katholischen Kirche, verbunden dann eben oft mit idealen Ehebildern oder Familienbildern, heterosexuellen Eheverständnissen. Das ist natürlich in religiösen Kreisen relativ stark verbreitet und für mich jetzt nicht so erstaunlich, dass das hier wieder an die Oberfläche kommt.
Ganz viele dieser ablehnenden Voten gegenüber der Homosexualität werden aus der Bibel begründet. Es gebe theologische Argumente dagegen. Christian Leutenecker relativiert.
Theologische Begründungen, was heißt das? Also wenn man jetzt auch schaut bei der Bewegung, die jetzt da in Frankreich war, und man kann alles irgendwie begründen. Für mich ist jetzt eher also vom menschlichen Standpunkt aus einfach ein Anliegen, dass es möglich wird, verschiedene Lebensformen zu integrieren, dass die in einer Gesellschaft Platz haben und ihre Berechtigung haben, ohne die eine oder die andere gegeneinander auszuspielen, ohne die eine zu idealisieren, die andere schlecht zu machen, sondern das einfach realistisch zu sehen.
Einen solchen Umgang mit der Homosexualität haben beispielsweise die Christkatholiken gefunden. Nassou Toutounji ist Pfarrer in der christkatholischen Kirche Biel. Die christkatholische Kirche akzeptiert homosexuelle Lebensformen. Das war nicht immer so, konnte aber schnell geändert werden.
Die christkatholische Kirche hat schlanke und bescheidene Institutionen. Das bedeutet eigentlich, dass wir ziemlich rasch Entscheidungen fällen können. Bei uns wurde eigentlich diese Frage behandelt, wie alle anderen Fragen, nämlich in der Synode. Und diese Fragen wurden ja positiv beantwortet. Das bedeutet eigentlich, dass die christkatholische Kirche da kein Problem mehr sieht.
Diese Offenheit gegenüber der Homosexualität begründet Nassou Toutounji mit der Geschichte der christkatholischen Kirche. Die Christkatholiken lösten sich von der römisch-katholischen Kirche, sie distanzierten sich von gewissen Dogmen und wollten unabhängig von Rom entscheiden.
Diese Idee von der Selbstbestimmung, diese Idee von der Selbstentscheidung in meinem christlichen Leben hat eigentlich auch dieser Beschluss grundsätzlich beeinflusst. Das bedeutet, ich kann ja auch selber entscheiden, wie ich mein Leben christlich führen will. Ob ich homosexuell veranlagt bin oder nicht, spielt das überhaupt keine grundsätzliche Rolle. Bin ich Christ? Lebe ich als Christ? Das ist entscheidend.
Die christkatholische Kirche hat also einen ganz anderen Umgang mit der Homosexualität. Trotzdem findet Nassou Toutounji, dass eine Ehe für Homosexuelle nicht zwingend nötig sei.
Ich persönlich finde besser, wenn eine spezielle Institution für gleichgeschlechtlichen Paaren eingesetzt würde. Ich finde zum Beispiel, dass die Schweizer Lösung für mich die beste ist. Warum? Weil die Situation von heterosexuellen Ehepaaren nicht die gleiche ist wie für gleichgeschlechtlichen Paaren.
Der römisch-katholische Seelsorger Christian Leutenecker befürwortet grundsätzlich den Dialog über den Umgang mit der Homosexualität. Die Begriffe wie Homo-Ehe sind für ihn aber weniger wichtig.
Also ich fände es schön, wenn es diese Diskussion gäbe und wenn man da einen Schritt weitergehen könnte. Für mich dann auch noch die Frage, was versteht man überhaupt unter Homo-Ehe? Also ich merke, da werden ja so verschiedene Begriffe gebraucht, wie eben eingetragene Partnerschaft oder ist es dann die Homo-Ehe? Und ich denke einfach so, das Hauptanliegen wäre wirklich, Diskriminierung von Menschen müssen, wenn immer möglich, ausgeräumt werden. Wie man das dann noch nennt, ob eingetragene Partnerschaft oder ob diese Partnerschaft oder ob man von Homo-Ehe redet, ist dann für mich eher so auf der semantischen Ebene eine Diskussion. Wichtiger wäre, was steckt dahinter.
Ob Homo-Ehe oder bloß Partnerschaft, das Thema Homosexualität bleibt ein rotes Tuch für viele religiöse Gemeinschaften. Ob aber wirklich die religiöse Motivation die Leute auf die Straße bringt oder eine allgemein konservative Haltung, das ist nicht immer ganz eindeutig.
Antonia Moser zum Aufruhr um die Homo-Ehe. Griechenland den Griechen, so lautet das Motto der griechischen rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte. Die Anhänger rufen zur Hetzjagd auf gegen Migranten und Homosexuelle. Besonders den Ausländern geben sie die Schuld an allem Übel, an der Wirtschaftskrise, an der Kriminalität. Mit dieser fremdenfeindlichen Ideologie hat die Partei Erfolg. Würden heute in Griechenland Wahlen durchgeführt, wäre die Goldene Morgenröte die drittstärkste Partei im Parlament. Dabei erhält sie auch Unterstützung von den Kirchen, wie wir im Beitrag der ARD-Kollegin Luise Sammann erfahren.
Mehrfach erschienen in den letzten Monaten Kirchenvertreter, um neu eröffnete Büros der Goldenen Morgenröte einzuweihen. Solche Segnungen sind gängige Tradition in Griechenland, aber doch nicht für diese Partei, schimpft Pater Stratis Dimu. Seit Jahren hilft der Priester auf Lesbos ankommenden Flüchtlingen, sammelt in seiner Gemeinde Kleider und Essensspenden. Fassungslos hat er verfolgt, wie in seinem Land in den letzten Monaten Einwanderer von Rechtsradikalen gehetzt und sogar ermordet wurden. Als Priester bin ich gegen jede Form von Gewalt. Es ist unfassbar, wie man einen Hilfesuchenden, jemanden, den wir beschützen sollten, verfolgen kann. Denen, die andere für ihre Armut, ihren Migrationshintergrund, ihre Behinderung oder was auch immer verurteilen, versuche ich hier klarzumachen, dass die Gewalt sich eines Tages gegen sie selbst richten kann. Doch auch Pater Stratis muss vorsichtig sein. Der Metropolit Pavlos von Sciatista erhielt offene Drohungen, nachdem er die Partei Goldene Morgenröte als unzivilisiert bezeichnet hatte. In einem Zeitungsinterview betonte er außerdem, dass die Aktionen der Rechten weder mit der griechischen Zivilisation noch mit dem Evangelium zu vereinen seien. Längst nicht alle Kirchenvertreter Griechenlands aber sind sich in dieser Sache einig. Erzbischof Ambrosius von Kalabrita macht aus seiner Unterstützung für die Goldenen Morgenröte keinen Hehl. In einer Erklärung, die hier im griechischen Fernsehen verlesen wurde, erklärte der Geistliche, ich kann nicht verstehen, wie und warum die Ideen der Goldenen Morgenröte zersetzend sein sollen. An anderer Stelle rief der Erzbischof die Anhänger der Partei auf, weiter für ihr Land, ihre Religion und ihre Ideale zu kämpfen. Wenn ihr euren Stil ändert, so der Kirchenmann, vor allem wenn ihr reifer werdet, dann könnt ihr eine süße Hoffnung für verzweifelte Bürger werden und eine ruhige Kraft im faulen politischen System. Ambrosius ist ein Extrem. Nur eine Minderheit der griechisch-orthodoxen Geistlichen dürfte mit seinen Vorstellungen übereinstimmen. Viele aber machen sich mitschuldig, so Kritiker, indem sie still bleiben, wenn Rechte den Namen der Kirche in einem Atemzug mit ihren nationalistischen Zielen nennen oder gar dazu aufrufen, den Koran zu verbrennen. Auf der Insel Lesbos sind solche Auftritte von Rechten noch die Ausnahme. Als die Goldene Morgenröte im letzten Oktober ein Parteibüro eröffnen wollte, standen 400 engagierte Bürger vor dem Gebäude und demonstrierten. Mit Erfolg. Doch besonders in den Dörfern wächst auch auf der Insel die Zustimmung zu den Parolen der Rechten, weiß Inselbewohner Genti, der dem Kampf gegen die Rechten jede freie Minute widmet. Gemeinsam mit anderen Inselbewohnern zieht er auch an diesem Sonntag durch Bars und Cafés, verteilt Infomaterial über die goldene Morgenröte. Ohne die Kirche aber, sagt er, habe man keine Chance.
A lot of people, especially the older.
Gerade die älteren Menschen hier sind sehr mit der Kirche verbunden und gehen jeden Sonntag zum Gottesdienst, erklärt er. Wenn also ein Priester dort offen die goldene Morgenröte unterstützt, kann er die Leute sehr leicht beeinflussen. Denn gerade in Dörfern oder Kleinstädten sehen sie den Priester als eine Art Führer.
They still see the priest as a leader.
Ein Beitrag von Luise Sammann. Vieles wurde schon verkündet, der Untergang der Religion oder gerade das Gegenteil, die Rückkehr der Religion. So extrem sieht die Schweizer Religionslandschaft in Zukunft zwar nicht aus, aber Veränderungen wird es geben, das sagen Prognosen. Die Nachrichten von Antonia Moser.
Im Jahr 2030 sollen nur noch jeder zweite Schweizer und jede zweite Schweizerin Christ oder Christin sein. Das prognostizieren Demografen. Dieses Ergebnis wurde diese Woche am Forum der Religionen an der Universität Freiburg präsentiert. Das sei eine Prognose, keine Voraussage, doch die Entwicklungen für die nächsten gut 15 Jahre seien doch klar, so die Wissenschaftler. Sie gehen davon aus, dass die christlichen Kirchen in den nächsten Jahren immer mehr Mitglieder verlieren werden. Immer mehr Schweizer und Schweizerinnen werden keiner Konfession mehr angehören. Dies sei die auffälligste Entwicklung in den nächsten Jahren, so die verantwortliche Forscherin. Eine Islamisierung, die oft befürchtet wird, werde nicht stattfinden. Das österreichische Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien ist nicht zustande gekommen. Das Volksbegehren forderte, dass die Kirchen in Zukunft keinerlei staatliche Unterstützung genießen sollen. Damit sollte eine strikte Trennung von Kirche und Staat erreicht werden. In Österreich erhalten beispielsweise religiöse Privatschulen staatliche Unterstützung oder die Kirchensteuer kann von der staatlichen Steuer abgesetzt werden. Das Volksbegehren hätte von 100.000 Österreichern und Österreicherinnen unterzeichnet werden müssen. Dann wäre die Vorlage vor das Parlament gekommen. Nun kamen aber nur gut die Hälfte der nötigen Unterschriften zusammen. Die Kirchen zeigten sich zufrieden über dieses Resultat. In Syrien sind zwei orthodoxe Bischöfe entführt worden. Der syrisch-orthodoxe und der griechisch-orthodoxe Erzbischof aus Aleppo wurden am vergangenen Montag zuerst beschossen und dann verschleppt. Es sind die bislang höchstrangigen Kirchenleute, die im syrischen Bürgerkrieg entführt wurden. Während der Woche gab es einige Berichte, dass die beiden Bischöfe freigelassen wurden. Das wurde dann jedoch wieder dementiert. Die syrisch-orthodoxe Kirche gab an, keine Informationen zu haben. Die Hintergründe der Entführung sind denn auch unklar. Viele Politiker und Kirchenvertreter, unter anderem Papst Franziskus, drückten ihre Sorge um die Bischöfe aus und forderten eine schnelle Freilassung. In Syrien machen die Christen ungefähr 10% der Bevölkerung aus. Die Mehrheit sind Muslime. In letzter Zeit brachen in Syrien immer mehr religiöse Konflikte aus, wobei radikale Islamisten gegen Christen und Alawiten vorgingen. Die Mauer zwischen Israel und Palästina wird auf einem Klostergelände weitergebaut. Die römisch-katholischen Salesianer-Schwestern aus Beit Jala bei Bethlehem hatten gegen den Mauerbau Einspruch erhoben. Denn durch die Mauer würde das Grundstück des Klosters aufgeteilt und Land enteignet. Die israelischen Autoritäten haben diesen Einspruch nun abgelehnt. Die Schwestern sollen zwar Zugang zum Land erhalten, das durch die Mauer vom Kloster abgetrennt wird. Ein Großteil des Landes wird aber enteignet. Dieser Rechtsstreit dauerte über 7 Jahre. Unabhängig von diesem konkreten Entscheid haben Schweizer Christinnen und Christen die Schweizer Kirchen dazu aufgerufen, die palästinensischen Christen anzuhören. Die Kirchen seien bisher für die Anliegen der palästinensischen Brüder und Schwestern taub gewesen, so der Appell. Zu den Unterzeichnenden gehört auch der ehemalige Churaweihbischof Peter Henrici.
Soweit für heute unser Magazin Blickpunkt Religion, Redaktion Antonia Moser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.